Psyche Unplugged, so heisst der Podcast. Mein Name ist David Studemann. Wir reden hier über Themen rund um Psychiatrie. Wir wollen Verständnis fördern, Bewusstsein vermitteln, Klarheit schaffen und Zusammenhänge klären. Dieser Podcast ist entstanden durch eine Initiative von der Privatklinik Meiringen. Hey, ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Und heute reden wir über die moderne Psychiatrie zwischen Stigma, Wandel und individuellen Bedürfnissen. Und ich habe drei Gäste bei mir, wo ich mich sehr freue auf das Gespräch. Wir begrüßen ganz herzlich Frau Ursula Capiello. Sie ist diplomierte Pflegefachfrau HF. Sie ist Zentrumsleiterin Pflege am Zentrum für Privatbehandlungen des Alp Privé in der Privatklinik Meiringen. Ursula, des Alp Privé, erzähl uns, was ist das für eine Station, die da hat?
Das Zentrum des Alp Privé ist entstanden, weil man schon vor Jahren hat eigentlich den Umbau tätigen und hat gewusst, man muss das ganze Konzept von der Privatstation überholen. Das war nicht mehr so zeitgerecht gewesen. In der Zwischenzeit ist nach Covid gekommen. Dann haben wir das alles hintergestellt und dann haben wir dann endlich mit dem Umbau angefangen und haben gewusst, das Konzept muss man überrollen. Und dadurch ist natürlich das Zentrum deshalb Privé entstanden und natürlich auch, weil man den Bedürfnissen von der Halbprivat, Privatpatientinnen und Patienten wollen gerecht werden und die auch überarbeiten. Und natürlich, dass man die anpasst. Das war ganz wichtig, dass wir im Jahr 2023 angefangen haben, wirklich umzuformulieren. Der Umbau hat angefangen. Mhm. Und ja, im 24 war es dann definitiv gewesen, zum Zügeln. Und im 24 sind wir dann zurückzügeln, genau.
Mhm. Da wollen wir natürlich ein bisschen mehr erfahren. Vor allem auch eben, moderne Psychiatrie, das Thema. Genau. Da wollen wir natürlich ein bisschen das Konzept besser kennenlernen. Ich möchte auch ganz herzlich im Podcast willkommen heißen, der Dr. Med. Sebastian Ditter. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist leitender Arzt am Zentrum, deshalb privat der Privatklinik Meiringen. Sebastian, wie lange bist du schon hier in Meiringen tätig?
Ja, ich arbeite jetzt seit 19 Jahren in der Privatklinik Meiringen.
Schön.
Jo.
Also dir gefällt zu Berner Oberland.
Ja. Ich lebe aber in Luzern.
Ist wahr?
Ja, ich lebe in Luzern.
Du kommst immer über den Brünig.
Ich komme immer über den Brünig. Nach 19 Jahren kenne ich jede Kuh am Wegesrand. Also das kann ich sagen. Und bin 3 Tage jetzt mittlerweile in Meiringen. Am Anfang habe ich 100% gearbeitet, bin jetzt 2 Tage in der Praxis noch in Luzern. Und, aber den Brünig, den kenne ich gut. Ja.
Sehr gut. Wir werden natürlich dann vor allem auch ein bisschen über deine Tätigkeit hier erfahren, aber auch über, wie das genau aussieht in dem Zentrum. Aber ich möchte auch ganz herzlich willkommen heißen, Herr Professor Dr. Med. Thomas Jörg Müller. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist der ärztliche Direktor an der Privatklinik Meiringen und er ist auch Co-Präsident unter anderem von der Schweizerischen Gesellschaft für ADHS. Thomas, bist du auch seit 19 Jahren hier in Meiringen?
Nein, seit 8 Jahren, ja. Aber sehr gerne hier. Und vorher war ich an der Uniklinik in Bern. Bin ja auch in die Schweiz gekommen, wurde mitgenommen von meinem damaligen Forschungsleiter in die UPD Bern und habe mich dann irgendwann entschieden, mal was anderes zu machen.
Mhm. Aber vom Dialekt her kommst du aus Deutschland, ich denke.
Kann man schwer überhören. Ja. Ich stelle mich immer vor, Thomas Müller, ich bin Schweizer, wie man hört.
Ja, das ist ja gut. Ja.
Aber okay. In der Zwischenzeit brav eingebürgert.
Okay, also. Ja, ich möchte den Einstieg heute machen, Psychiatrie früher, heute. Und es gibt ja so ein Klischeebild, das ist so ein Zitat, einmal in der Klapse, immer abgestempelt oder immer in der Klapse, jetzt manchmal schon. Was sagst du, Sebastian, zu dem Statement oder zu dem Klischee?
Manche Klischees haben ja auch einen gewissen Hintergrund, warum es zum Klischee geworden ist. Also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich in der Psychiatrie Patienten haben, die kommen immer wieder. Also Patienten, die zum 20., 25., 30. Aufenthalt da sind. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Patient nur einmal hier ist und das war's dann, geheilt und nie wieder gesehen. Aber das ist natürlich... ja, eine Verallgemeinerung. Die meisten Patienten, die kommen, die, denke ich, profitieren von dem Aufenthalt so weit, dass es dann vielleicht noch ambulant ein wenig Behandlung braucht oder vielleicht noch eine längere Zeit, die dann aber nicht wieder die Klinik brauchen. Aber ich glaube, ein bisschen steckt schon auch was dahinter. Es gibt Patienten, die tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig in die Klinik kommen, es immer wieder zu Hause nicht schaffen oder in ihrem Umfeld nicht schaffen. Aber auch damit muss man sich als Psychiater auseinandersetzen. Und viele psychiatrische Erkrankungen haben halt auch so einen chronischen Verlauf. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja nicht wie der Blinddarm, dann ist der draußen und alles wieder gut. Mhm. Also, aber ja, die meisten, die sehen wir eigentlich nicht wieder. Und das ist im guten Sinne gemeint.
Ja, aber in dem Statement oder in dem Klischee hat es ja so ein bisschen die Stigmatisierung, der Ausdruck von dieser Angst. Also wenn man mal einmal in Psyche ist, dann kommt man einfach nicht mehr raus.
Ja, ja, das hat aber schon auch mit der Geschichte der Psychiatrie zu tun. Man darf ihn nicht vergessen. Also ich denke mal an die romantische Psychiatrie, ein gewisser Robert Schumann. Der Komponist war ja in einer ganz kleinen psychiatrischen Einheit, so wie man das heute die Soteria in Bern nennen würde. Aber danach kamen diese Großkliniken und für die Angehörigen war das eigentlich ganz gäbig, dass man dann seinem Angehörigen losgeworden ist. Und dann gab es halt Menschen, die sind über Jahre, Jahrzehnte, haben die in psychiatrischen Kliniken gelebt. Ja, also hier in der Klinik zum Beispiel, ich weiß von einer Patientin, die hat 60 Jahre hier gelebt, ja, war bis 86 eine reine Frauenklinik und viele Patienten interessanterweise aus Zürich kamen hierher, gab es eine Vereinbarung und die sind dann, die haben hier gelebt. Ja. Also das war wie so ein Extradorf und diese Angst, dass man dann sozusagen versorgt wird, die ist natürlich schon noch da. Das ist tradiert und das ist aber nicht mehr so.
Genau, das war eine Frage, Ursula. Ich meine, da ist sicher auch Pflege, wird mit dem konfrontiert. Wie erlebst du das?
Ja, ich habe natürlich schon sehr viele Jahre hinter mir in der Psychiatrie. Ich habe Ende 80er Jahre angefangen hier in Meiringen. Und das ist genau das, was der Thomas gesagt hat. Also ich habe Patientinnen gekannt, vor allem ja, Patientinnen, weil sie am Anfang nur eine Frauenklinik war. Und die waren wirklich zum Teil 50, 60 Jahre da gewesen. Und ja, die sind auch hier verstorben. Die sind mit 20, zum Teil 20, 25, sind die wirklich in die Klinik gekommen, hier zu Meiringen, und sie geblieben. Und wir hatten ganze Stationen von Patientinnen, die ihr ganzes Leben da waren.
Das weiß ich noch genau, als ich vor 19 Jahren angefangen habe. Das kannte ich nämlich so nicht. Ich habe vorher in München gearbeitet, habe da auch meinen Facharzt gemacht an der Uniklinik und da hatten wir solche Patienten nicht mehr. Dann kam ich nach Meiringen und die eine Patientin, da war irgendwas auffällig. Dann habe ich gesagt, darf ich mich mal in die Akte einlesen? Und dann so, welches Jahrzehnt hättest du denn gerne? Also die war schon, glaube ich, 4, 5 Jahrzehnte hier und lebte auf Station. Also das war echt unglaublich. Und
heute ist das schon anders.
Das ist anders, ja. Also letztendlich, die Liegedauer ist ja runtergegangen. Ich weiß, als ich in die Schweiz kam, war die Liegedauer in Bern um die 40 Tage. Das ist dann schlagartig auf 25 Tage runtergegangen. Auch bei uns ist das deutlich runtergegangen. Allein in den Jahren, seitdem ich hier bin. Das ist nicht immer nur gut. Ja. Mhm. Aber das Ziel ist natürlich, die Patienten nur so lange stationär zu behandeln, wie es nötig ist. Also auch keinen Tag länger. Da sitzen auch die Krankenkassen natürlich dahinter, aber es ist auch richtig so. Aber das mit den Leuten, das ermöglichen. Wenn sie aber zu kurz da sind, dann haben wir das Phänomen der Drehtürpsychiatrie und das ist auch nicht gut. Ja, dann kommen sie wieder, ja, weil sie zu kurz da waren, weil sie nicht ausgeheilt haben, wurden. Und da gibt es auch ein Gesetz in der Psychiatrie, wer zu früh geht, kommt wieder. Ja. Und das wollen wir ja verhindern. Also da wollen wir auch hier, gerade in der Privatklinik Meiringen, doch auch etwas nachhaltiger arbeiten.
Ja. Mhm. Ja, aber sag jetzt mal, das Image von der Psychiatrie, das ist ein grosses Thema, weil es früher, glaube ich, noch ganz anders war. Und wir sind mal auf die Straße gegangen und wir haben mal die Leute auf der Straße gefragt, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an eine Psychiatrie denkt?
Dass es immer mehr Leute gibt, glaube ich, die psychische Probleme haben, vor allem so nach der Corona-Zeit. Das kommt mir jetzt als erstes in den Sinn.
Also, wenn man es braucht, ist das gut. Ich war auch schon, wenn ich Probleme hatte. Und das hat mir gut getan, jetzt geht es mir wieder super.
Also, mir kommt vor allem in den Sinn, wenn ich zum Beispiel alle beim Zug hocke und nachher die Münzige vorbeifahrt und dann muss man plötzlich anhalten, weil jemand da ist, dann denke ich, ui, dem geht es einfach gar nicht so gut.
Sehr wichtiges Thema, das, glaube ich, zu wenig beleuchtet wird und auch ein bisschen zu wenig Leute herum sind, die das Ganze betreuen können. Das ist das, was mir in den Sinn kommt.
Was kann man eben für Bilder vielleicht in den Sinn haben, so, wie es dort aussieht oder was für ein Umfeld das ist?
Das ist ganz wie, also wie im Spital eigentlich. Also früher natürlich nicht. Das war so gefängnisartig, so Gitter und so Zeug.
Ja, ich glaube, es ist schon nicht mehr so schlimm wie früher. Aber es ist natürlich viel auch geschlossene Abteilungen, wo die Leute, die bald gesagt, durchdrehen sind, halt eingeschlossen werden. Könnt ihr mir vorstellen? Ich war zum Glück noch nie da drinnen, aber ja.
Ja, also ein Haus, wo Leute drin sind, die Hilfe brauchen, Unterstützung mental.
Ja, man stellt sich schon so sehr viel weiss und so bisschen, vielleicht auch so ein bisschen zahnarztmässig. Also so ein bisschen, also, hat so das Spital-Feeling vielleicht vor. Ich kenne es jetzt aber irgendwie auch so von Beispielen wie Kin Wellbeing, also so ein die neueren Startups, die in diesem Bereich unterwegs sind, die es so ein bisschen cooler machen. Und ich habe das Gefühl, es sollte eher in diese Richtung gehen, als so ein bisschen zu anderen.
Ja, also ich stelle es mir auch von den Räumlichkeiten her recht normal vor. Aber ja, halt so, dass man nicht einfach gerade abhauen kann oder so. Also es kommt darauf an, es gibt ja geschlossene und offene Psychiatrien. Und bei einer geschlossenen Psychiatrie denke ich schon eher so in die Richtung wie, ähnlich wie ein Gefängnis, weil man halt nicht raus sollte. Und bei der offenen Psychiatrie eigentlich mehr wie so ein Altersheim für nicht alte Leute. Also eher normal.
Ja, wir haben verschiedenes gehört. Also man hat vor allem auch gehört, früher war es anders gewesen, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm. So ein bisschen das Gefängnisartig ist genannt worden. Woher kommen die Bilder? Ist das noch aktuell?
Also ein Bild ist natürlich immer ein berühmter Film, den ich zitiere, einer flog über das Kuckucksnest. Ja. Und man muss schon sagen, als ich angefangen habe mit der Psychiatrie in Würzburg dann, das war am Anfang schon noch so. Also ich habe noch einen Wachsaal erlebt und da waren die armen Patienten dann im Wachsaal zu 8 teilweise fixiert. Also das sind natürlich Ängste, die nach außen getragen werden. Und geschlossen versus offen. Und als ich hier angefangen habe, habe ich gesagt, wir nennen die geschlossene Abteilung nicht mehr geschlossen, sondern geschützt. Weil wir sperren ja die Leute nicht ein, sondern wir sorgen dafür, dass sie geschützt sind und mal vor sich selber oder manchmal, selten haben wir ja auch Patienten, die, da müssen wir sozusagen die Bevölkerung vor den Patienten schützen. Und alleine diese Umänderung des Begriffs verändert ja auch das Denken. Aber das ist tief drinnen bei den Menschen. Und ich war mal mit einem Freund auf einer geschützten Abteilung und der konnte das gar nicht fassen. Ich wurde da dreimal beschimpft auf dem Weg dann durch die Abteilung und bin wieder raus. Und das war für mich halt mein Alltag und das hat mich nicht belastet, aber er war total geschockt. Ja. Also das sind natürlich schon Bilder, die drin sind und das ist ja der Auftrag auch in der Weiterentwicklung, dass wir das möglichst vermeiden. Ja.
Ist es so, dass sich das so verändert hat oder sind so die Bilder, die sich noch hartnäckig festhalten bei den Leuten, dass es einfach ein Klapsen ist in dem Sinn?
Also ich glaube, wenn man sich heutzutage die Psychiatrien anschaut, da hat sich so wahnsinnig viel getan. Also mittlerweile, allein jetzt bei uns nach dem Umbau, oder ich kenne auch andere Kliniken, die umgebaut haben oder renoviert haben, das hat teilweise schon eher fast einen Hotelcharakter. Logisch, so eine geschlossene oder eine geschützte Station, die muss natürlich gewisse Ansprüche auch erfüllen. Also sei es angefangen mit scharfen Gegenständen oder Haken, wo man sich zum Beispiel erhängen könnte, solche Sachen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Da sind ja auch bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ganz, ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen. Aber ich wollte noch dazu sagen, ich bin selber manchmal immer erstaunt, dieses Bild bleibt im Fernsehen auch so hängen. Also wenn irgendwie ein Fernsehfilm kommt, ein Krimi kommt, da kommt die Psychiatrie. Also entweder ist der Psychiater durchgeknallt oder...
Immer die Schlacht.
Ja, also da kommen wir mal relativ schlecht weg. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, weil über die Medien, über Fernsehen und so weiter, da wird schon noch so ein Bild kolportiert, so, die sind alle so ein bisschen seltsam. Ich merke das auch zum Beispiel, wenn ich auf Partys bin oder so, was machst denn du beruflich? Psychiater? Erstmal so, Psychiater. Also das ist immer ein kleines Erschrecken irgendwie so. Wenn man jetzt sagen würde, ich bin Internist oder Hausarzt oder Chirurg, das wird dann so angenommen, dann wird vielleicht das Knieproblem geschildert. Aber Psychiater, da hat man immer das Gefühl, da horchen die Leute mehr auf oder sind vielleicht so ein bisschen vorsichtiger auch. Ja. Und das, glaube ich, braucht einfach ewige Zeit. Außerdem, es ist ja schon auch ein besonderer Beruf oder eine besondere medizinische Fachrichtung. Das muss man ja schon sagen. Also die Beschäftigung mit dem Menschen so im Gesamten und mit der Psyche, mit Gewalt haben wir zu tun, natürlich auch in der Arbeit. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit unterschiedlich zu den anderen Fachrichtungen. Die Leute kommen ja nicht alle freiwillig und sagen, ich brauche eine Behandlung, Manche wissen einfach nicht mehr genau, wo sie stehen im Leben oder sind akut selbstgefährdend oder fremdgefährdend, vielleicht weil sie Stimmen hören oder sonst was. Und darum müssen wir uns natürlich kümmern, aber das ist natürlich eine Besonderheit. Der chirurgische Patient, der internistische Patient kommt, weil er irgendein Problem hat oder weil ihm was wehtut oder weil er irgendwas gebrochen hat. Und bei uns ist das eben häufig so, dass die Menschen nicht erkennen, dass sie jetzt in einem Krankheitsstatus sind. Und das macht es schwieriger.
Mhm. Vielleicht, Ursula, eine Frage. Früher hat man ja, die Psychiatrie sind irgendwo weg von den Leuten gewesen, oder? Wir waren im PZJT, haben eine Podcast-Folge aufgenommen, die ist zentral drin. Also, das hat sich ja schon wahnsinnig verändert. Das Wegsperren, das ist wirklich, glaube ich, überwunden.
Ja, also, eben, wenn ich mich zurückerinnere, dann zumal, als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, war das auch so gewesen. Also, die Bilder waren wirklich eingeprägt gewesen. Und wir sind zwar auf dem Land, in der Natur. Und trotzdem mag ich mich erinnern, dass in Meiringen, im kleinen Dorf, auch immer hier Klinik, also dann zumal noch die private Nervenklinik, wie sie geheissen. Und das war natürlich auch so gewesen. Dann haben wir gesagt, also wenn du nicht so tust, wie du solltest, dann kommt das gelbe Wägelchen von der Klinik.
Ja, genau.
Genau, und hier waren die Strukturen auch so gewesen. Also ich mag mich, wie der Thomas vorher gesagt, bei uns an einen Wachsaal erinnern, mit 9 Patienten, also 9 Patientinnen, 0 Privatsphäre, also kein Badzimmer, wo man durch können zutun, kein Badwanne oder Dusche, wo sie Privatsphäre hatten. Das war alles in einem Raum gewesen. Und dann hat man zum Teil, je nachdem, wie die Patienten zu weg waren, hat man dann noch gesagt, ja, sie ist ausgetickt. Und dann hat man sie so in ein Zimmer da. Es hat ähnlich ausgesehen wie mit einer Stalltür. Das wäre dann das ISO-Zimmer gewesen. Und dann haben wir sie wirklich verwahrt. Mhm. Und ich denke, früher waren Psychiatrien auch wegen dem so weit weg gewesen, weil man die Gesellschaft nicht wollte belasten. Die Gesellschaft war verängstigend gewesen. Es hat sehr viel Angst gegeben, weil die psychiatrischen auffälligen Menschen sind ja zum Teil noch als Dämonen und der Teufelskerl angeschaut worden. Und darum hat man auch die Psychiater so weit weg gebaut. Mhm. Und heute ist das ganz anders. Also heute leben wir mit der modernen Psychiatrie, mit sehr vielen Veränderungen und es hat sehr viele neue Strukturen gegeben. Wir haben viel mehr Wissen über Psychiatrie. Die Sozialpsychiatrie ist gekommen und ich glaube, da haben wir schon einen riesen Teil können etablieren, dass wir heute ein anderes Bild haben.
Ja. Thomas, wir haben jetzt gehört, Sozialpsychiatrie, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff. Nimm uns mal ein bisschen mit. Das ist in der Entwicklung, glaube ich, schon eine ganz andere Art, wie man das Thema angegangen ist. Oder?
Genau, das ist letztendlich die, man hat, also die Sozialpsychiatrie, die hat sich ein Stück weit damals gegen die sogenannte biologische Psychiatrie gestellt, aber das ist heute integriert. Also die biologischen Psychiater, die machen nur, die schocken nur und die geben nur Spritzen und so weiter. Und die anderen, die kümmern sich direkt vor Ort. Und das ist ja tatsächlich so. Die große Revolution hat in den 50er Jahren tatsächlich mit den Medikamenten stattgefunden, das muss man einfach sagen. Das hat aber die Sozialpsychiatrie ermöglicht, weil letztendlich die Leute nicht mehr Angst haben mussten von den Patienten, weil das ist tatsächlich das auch ein Teil des Stigmas. Ja, die sind verrückt, ja, die genau. Gefährden mich, die bringen mich um und so weiter. Da gab es also schon berechtigte Ängste. Und plötzlich war es möglich, durch modernere Behandlungsmethoden die Patienten kürzer in den Kliniken zu behandeln und auch vor Ort. Ja, also, und das ist natürlich was ein großer Fortschritt. In Italien ist es zum Beispiel so, dass es praktisch nur Sozialpsychiatrie gibt. Das hat dann auch nicht so funktioniert, wie man das wollte. Ja, aber da macht es die gesunde Mischung. Und das sieht man an der Bettenzahl. Also ich kenne jetzt nur die Bettenzahl in den UPD. Das war Anfang der 40er Jahre 1200 Betten. Das war also ein Dorf in der Waldau und heute sind es um die 250 Betten. Ja. Und das ist halt der große Unterschied und das ist der Fortschritt. Und durch diese Integration von den Behandlungsmethoden, auf der einen Seite halt Medikamente, Psychotherapie und auf der anderen Seite die nachsorgenden Projekte, gerade für die chronisch Erkrankten, für die chronisch Schizophrenen in der Sozialpsychiatrie, das ist ein großer Fortschritt. Ja. Aber man darf es nicht gegeneinander aufstellen.
Ja.
Darf ich noch dazu sagen, also selbst seitdem wir, glaube ich, dabei sind, Thomas, die Jahre, da hat sich schon ein Wandel ergeben. Wenn ich noch meine Anfangszeiten bedenke, viel mehr Patienten mit wirklich akuten Psychosen, katatonen Zustandsbildern und so weiter, das ist ein bestimmtes Krankheitsbild der Schizophrenie, schwere Depressionen, aber durch die medikamentöse Weiterentwicklung sieht man manche Krankheiten nicht mehr so ausgeprägt. Das kann natürlich auch, also das wird ja häufig schon ambulant angefangen mit der Behandlung. Die Medikamente greifen teilweise besser, werden besser vertragen. Jetzt ist eher teilweise so ein Shift. Jetzt sehen wir viel, naja, ich sag mal Stichwort Burnout oder Patienten also mit so Stressfolgeerkrankungen. ADHS ist natürlich ein Thema. Jetzt kommen sie alle mit Autismus und so weiter. Da spielen ja auch die neuen Medien eine Rolle. Also da schwemmt dann auch neue Patienten sozusagen in Anführungszeichen in die Psychiatrie. Und diese klassischen Patienten, da haben mittlerweile die Behandlungsmethoden, die greifen doch sehr gut, dass man das gar nicht mehr so akut erlebt, glaube ich auch. Mhm. Und die Patienten hat man früher sehr schön erkannt, natürlich die Psychiatriepatienten, die Medikamente hatten doch recht ausgeprägte Nebenwirkungen. Ich sag mal so diese Roboter, die da über den Gang liefen. Ach, das sieht man heutzutage nicht mehr so ausgeprägt.
Jetzt, wenn man vielleicht von früher zu heute in die moderne Psychiatrie, was hat sich verändert oder was ist heute, was versteht man heute unter einer modernen Psychiatrie?
Also moderne Psychiatrie wäre wirklich ein sehr individualisierter Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich es noch in meiner Karriere erlebe, aber das Schönste wäre letztendlich, ja, dass man sagt, okay, für diesen und jenen Patienten ist diese und jene Behandlung genau das Optimale. Durch genetische Testung, pharmakologische Testung, Vorbereitung für die Psychotherapie und so weiter. Also wir sind ja individuell sehr unterschiedlich. Das Problem in der Psychiatrie ist, Schizophrenie ist nicht Schizophrenie. Jeder Patient hat eine andere Form von Schizophrenie. Das ist so eigen. Bei der Appendizitis, also bei der Blinddarmentzündung, ist es klar. Ja, also das ist immer relativ eindeutig, ja, aber das ist von Mensch und Mensch verschieden. Und da läuft schon vieles in die Richtung Individualisierung. Früher hat man schon, das habe ich zum Beispiel auch am Anfang hier bei einer Station in der Schweiz erlebt, da haben halt alle Patienten die gleiche Behandlung erhalten. Ja. Unabhängig eigentlich letztendlich von der Diagnose und ja klar, ein bisschen besser sind die geworden. Also dieses wirklich spezifischere Vorgehen und Herangehen an die Probleme der Patientinnen und Patienten, das ist sicherlich das, was mir in den 30 Jahren, die ich jetzt Psychiater bin, wirklich sehr viel besser sieht. Und das ist auch für die Zukunft. Und da sehe ich in der Zukunft schon noch deutliche Entwicklungen.
Mhm. Ja. Also die Individualisierung, ja, wirklich.
Genau, also was noch ganz wichtig ist, dass der Mensch in der Therapie kann mitreden kann. Das heisst, er kann mitbestimmen, selbst bestimmen. Also es wird nichts gemacht, wo der psychisch erkrankt, wo er nicht will.
Also gehört auch in Augenhöhe?
Absolut, es ist wirklich, es ist menschenwürdig geworden, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Im Vergleich zu früher war es unmenschlich gewesen und heute ist es menschenwürdig geworden. Es ist auf Augenhöhe, der Patient, also der Mensch wird respektiert, auf allen Ebenen empathisch und der Behandlungsprozess wird individuell angepasst. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und die Individualität hat es früher nicht gegeben. Und für heute ist das, glaube ich, eines der wichtigsten Bausteine in der ganzen Behandlung.
Also, ja, wir nennen das paternalistisches Prinzip. Ja, und das war wirklich so. Sie nehmen jetzt die Medikamente, sonst gibt es Ärger. Ja. Mhm. Man muss schon sagen, es ist menschenwürdiger geworden. Also man muss schon auch ehrlich sein, es gibt Situationen, wo es halt auch, das muss man ehrlich sein, wo auch hin und wieder mal gegen den vermeintlichen Willen gehandelt werden muss. Aber das sind Notfallsituationen, um Schlimmeres zu verhindern. Aber das ist massiv besser geworden. Also dass man hier wirklich diesen informed consent von seinen Patientinnen und Patienten bekommt für die Behandlung.
Sebastian, ist das auch eine Haltung, die sich verändert hat von euch als Psychiater gegenüber den Betroffenen? Oder eine Kultur, die sich verändert hat?
Also ich persönlich jetzt?
Nein, ich meine jetzt nicht persönlich. Ich meine einfach vom Wandel von der Zeit. Oder früher, dass man, oder man hat jetzt gehört, Augenhöhe, hat es auch früher ein bisschen weniger gegeben. Das hat ja auch ein bisschen mit der Haltung zu tun, wie man das Thema hergeht. Oder verstehe ich das falsch?
Auf alle Fälle hat das was mit der inneren Haltung zu tun. Aber ich denke mal, also ohne dass ich sozusagen die innere Haltung habe, ich muss dem Patienten auf Augenhöhe begegnen, könnte ich den Patienten gar nicht behandeln. Also ich meine, da sitzt jemand vor mir, der kommt hier mit einer akuten Symptomatik rein. Also hat ein gewisses Leben schon hinter sich gebracht, eine gewisse Biografie, woraus sich vielleicht auch manches ableiten lässt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist doch, es ist immer noch sein Leben. Und ich habe, glaube ich, gar nicht das Recht als Psychiater zu sagen, Sie müssen jetzt anders leben. Ich kann ihn begleiten, ich kann die Symptomatik behandeln, ich kann mit ihm schauen, was ist denn sozusagen, was gilt es auch vielleicht mal zu verändern oder gewisse biografische Punkte anzuschauen, warum hat sich das ein oder andere Verhalten so und so entwickelt. Aber schlussendlich ist das meine innere Haltung. Und ich weiß auch gar nicht, wie man früher so eine ganz andere Haltung haben konnte. Ja. So, hey, aber es ist immer noch sein Leben. Und ich als Sebastian soll wissen, was jetzt gut für ihn ist. Und dann hat er ein gutes Leben. Nee, das maße ich mir nicht an. Und ich glaube, da hat sich auch bei uns vielleicht als Psychiatern wirklich etwas anders durchgesetzt, eine andere Haltung diesbezüglich einzunehmen. Warum? Ich glaube, wir stehen auch heutzutage unter einer besseren oder unter einer anderen Beobachtung wie früher. Also ich meine, wenn irgendwas ist, die Medien kommen ja sofort, in den sozialen Medien, jeder, der hier Patient ist, kann ja sofort, was weiß ich, TikTok, Instagram, oh Gott, ist das furchtbar hier, Herr Ditter, das ist ja furchtbar und so. Also auch da hat sich natürlich ja was getan, aber... Ja. Ich glaube, die Haltung sollte ganz eindeutig sein, da ist ein Mensch vor mir mit seiner Geschichte, mit seiner Biografie, mit seiner Problematik und der braucht jetzt meine Hilfe, fertig, aus. Und ich könnte das gar nicht anders, außer bei Patienten, die sozusagen ihren eigenen Willen, Anführungszeichen, krankheitsbedingt verloren haben. Da muss ich natürlich sagen, jetzt muss ich da die Verantwortung ein Stück weit für ihn übernehmen und ich glaube, Thomas, ja. Das sehen wir sehr, sehr
klar. Also sehen wir absolut gleich. Ja, ich empfinde mich als Berater. Also ich sehe das auch so, genauso wie du, Ursula. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich aber auch nicht jetzt dem Patienten Honig ums Maul schmiere, weil das nützt dem Patienten ja nichts. Ich muss ihm dann schon auch im Zweifelfall sagen, also es tut mir leid, aber ich erwarte von dieser Behandlungsform nicht einen großen Erfolg. Letztendlich ist es natürlich Ihre Entscheidung. Aber da erwarte ich dann von mir, dass ich den Patienten, die Patientin so gut berate, dass ich sie auch überzeugen kann und auch Alternativen aufzeige. Wir haben ja auch Alternativen. Das ist ja das Schöne auch in der Entwicklung der modernen Psychiatrie, dass wir viel mehr Auswahl an Behandlungsmethoden haben.
Also da braucht es ein unglaublich gutes Gespür, ich habe das Gefühl, ich nehme da auch ein bisschen mit. Oder? Jetzt wollen wir vielleicht, wenn wir über die moderne Psychiatrie reden, wollen wir über die neue Privatstation hier reden. Und das heisst ja hier Privatklinik Mehringen, das Alp Privé. Ja, die ist schon ein bisschen eingangs gefragt, aber vielleicht, wie ist das entstanden überhaupt, die sättige Privatstation?
Also mir hat schon vor vielen Jahren gemerkt, dass man das Desalp 1 im Desalp-Gebäude, das ist ja ein wunderbares Gebäude, hat eine sehr, sehr lange Geschichte und Tradition und ist schon lange in der Michel-Familie, hat man dann gewusst, dass man das umbauen muss. Und man hat immer wieder Pläne geschmiedet und irgendetwas ist immer wieder gescheitert und nachher hat man vor 2020 gewusst, jetzt machen wir es auch wirklich, um einen Standard abzuheben, weil wir eine Privatstation waren, jetzt sind wir noch, aber unter einem anderen Namen. Und man das wollte angehen und dann ist Covid dazwischen gekommen. Und nach dem Covid hat man sich nachher wirklich, oder noch während dem Covid, haben wir die ersten Sitzungen gehabt und gewusst, wir wollen den Standard erheben. Wir wollen für halbprivat, privat Patientinnen und Patienten und natürlich für Selbstzahler, denen wollen wir gerecht werden. Die Bedürfnisse müssen wir anheben. Und so ist das langsam in Stand gekommen. Wir haben das ganze Konzept überarbeitet, das man schon hatte, das schon länger war. Und hat es heute so aufgebaut, dass wir diesen Standard haben, dass wir den übertroffen haben, dass wir sehr hohe Hotellerieleistungen haben, also über das obligatorische KVG raus mit den Dienstleistungen, die wir jetzt anbieten. Und so hat sich so die Geschichte hat sich dann so etabliert und wir haben jetzt umgesetzt. Sie sind zurück seit dem 24. Oktober und haben umgesetzt. Und es ist eine wunderbare Station geworden. Mhm.
Kann man sagen, Sebastian, da trifft Tradition auf Innovation oder wie sagt man das am gescheitsten? Es klingt gerade so, oder? Es ist so gewachsen, aber man hat auch gesehen, man muss etwas verändern. Und kann man sagen, das ist eigentlich heute so, wie man moderne Psychiatrie anbieten sollte?
Ja, Ja,
eine schwierige Frage.
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich denke mal, die Umsetzung hatte natürlich auch den Hintergrund, das Gebäude war wirklich schon sehr, sehr alt. Also ich sage auch mal, was die Elektrik anbetrifft und so weiter, die ganzen Rohre, pipapo. Also da musste auch dringend was getan werden. Und wenn solche Räumlichkeiten über Jahre, Jahrzehnte benutzt werden vom Patienten, das nutzt sich natürlich irgendwann dann auch ab und muss erneuert werden. Und wenn man es dann neu macht, dass man es dann auch nach neuestem Standard und wirklich versucht, sehr schön zu machen und eigentlich auch ein wenig so den Hotelcharakter mit reinzubringen. Ja, ich sehe das selber manchmal persönlich ganz bisschen kritisch. Also ich glaube, eine Klinik darf auch als Klinik erkennbar sein, weil sie auch dann die Ernsthaftigkeit zum Ausdruck bringt. Also die Leute, die hierher kommen, haben ja ein akutes Problem. Und es ist ja kein Kuraufenthalt. Also ich finde sozusagen so eine gewisse Klinikatmosphäre, und das finde ich auch nicht schlimm, also warum soll eine Klinikatmosphäre schlimm sein, darf für mich noch erkennbar sein. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, auch gerade die Privatstation, was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist, dass man jetzt so mit den Farben arbeitet, mit gewissen gedeckten Tönen, Brauntönen, Naturtönen und so weiter. Also allein, wenn man ins Zimmer kommt, da fühlt man sich irgendwie wohl, und so soll das auf alle Fälle ja auch sein. Und ob das innovativ ist, ja, sicherlich auch irgendwo ein Stück weit innovativ. Man darf aber nicht vergessen, man ist ja auch in einem Umfeld ausgesetzt, da gibt es Konkurrenz. Also wenn ich mir die anderen Kliniken anschaue, Prospekte kriege ich manchmal zugeschickt, die machen das auch alle sehr, sehr schön. Auch da muss man natürlich ein Stück weit mit der Zeit gehen. Aber ich glaube, wenn ich das genau betrachte, was die Patienten zum Schluss zum Ausdruck bringen, dann ist es immer noch, wenn man ihnen menschlich begegnet ist, wenn sie sich ernst genommen fühlen, wenn sie das Gefühl hatten, auch in ihrer Problematik wirklich wahrgenommen worden zu sein. Das Zimmer ist ein schönes Beiwerk, und das wird ja auch gerne immer erwähnt. Wie war es denn im Spital? Ja, das Essen war gut.
Ja, genau.
Das ist übrigens statistisch erhoben worden. Was man als Erstes sagt, immer das Essen war gut, nicht der Arzt war nett, sondern das Essen war gut. Aber schlussendlich bleibt es ja dabei, langfristig gesehen ist ja die Behandlung das Entscheidende und nicht, ob die Zimmerfarbe jetzt dunkelgrün oder braun waren. Auch wenn das alles Faktoren sind, die sicherlich damit reinspielen.
Ich frage jetzt nicht, ob das Essen gut ist.
Aber nein, das Essen ist hervorragend, man muss immer ein bisschen aufpassen. Nein, was ich aber schon noch ergänzen möchte, wäre, wir hatten aber auch die Chance, auch nochmal die Konzepte anzuschauen.
Genau.
Und das ist immer eine Gelegenheit, also ein bisschen die Reset-Taste drücken, schauen, ist das, was wir so machen, eigentlich auch richtig? Und da haben wir auch viel Innovation reingebracht, ja, die Visitenstrukturen etc., ja, wie häufig sieht man die Patienten, wie häufig wird Psychotherapie gemacht und all das. Und das soll natürlich schon auch den Ansprüchen eines halbprivaten oder privaten oder gar Selbstzahlerpatienten entsprechen. Und auch, wir haben auch hier in der Klinik, das kann ich schon mit gewissem Stolz sagen, wir haben eigentlich die ganze Palette der Behandlungsmethoden, also nicht nur jetzt die pflegerische Betreuung, die ärztliche Betreuung, sondern die medikamentöse, psychotherapeutisch, sondern wir haben verschiedenste Elektrotherapieverfahren und so weiter. Und dann noch das ganze Umfeld mit dem therapeutischen Dienst, also diese gerade sehr individuellen Angebote aus dem Therapiebereich. Das ist natürlich etwas, wo der Fokus dann besonders auf der Privatstation, also deshalb privé Wert gelegt wird. Und das schätzen die Patienten auch. Aber wie Sebastian sagt, letztendlich kommt es auch auf die Menschlichkeit drauf an, und ich muss einfach sagen, es ist ein tolles Team, da macht es auch Spaß zu arbeiten, also, und das spüren aber auch die Patienten.
Ja, ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist, und die Individualisierung, wo wir schon gehört haben, also das ist sicher auch das Thema, auch gerade in der Diskretion, vielleicht auch für Privatpatienten.
Ja, ich denke, das ist nicht nur für einen Privatpatienten, ich glaube, das ist für jeden, für jede Patientin oder für einen Patienten sehr wichtig. Und die Diskretion geht für einen Patienten klar auch um den Datenschutz. Also das ist mal in erster Linie. Und sicher auch, dass er für sich die Diskretion hier kann leben kann, in der Privatklinik Meiringen, vor allem im Zentrum Privé. Und auch mit den ganzen Räumlichkeiten, mit den ganzen Ausstattungen kommt er dazu. Und nachher natürlich die Ruhe, die dazukommt, das eine geht immer, eins geht immer ins andere, und es ist immer wichtig, dass man eben das Ganze anschaut. Und ich glaube, das, was der Thomas vorhin angesprochen hat, die ganzen Strukturen sind verändert worden, also wirklich grob verändert worden, und das spürt dann der Patient am Schluss auch. Weil die Strukturen sind zum Teil vereinfacht worden für einen Patienten und klarer worden. Also er weiss genau, wenn das wenn ist. Dann hat er das Gespräch mit der Pflege, dann mit dem Professor, dann mit dem leitenden Arzt. Und ich glaube, diese Strukturen sind alle zum Gunsten des Patienten angepasst worden. Mhm. Und Strukturen geben Sicherheit und Sicherheit kann wieder Ruhe geben. Und so fühlt sich der Mensch einfach besser aufgehoben. Mhm.
Dazu muss man auch sagen, die Patienten sind mündiger geworden. Also ich meine, vor 20 Jahren oder so, da war noch der Arzt, der Gott in weiß und so weiter. Das hat ja jetzt auch relativ abgenommen. Also die Patienten treten auch in Anführungszeichen auch selbstbewusster auf. Also die, glaube ich, sehen uns teilweise auch schon ein bisschen mehr wie Dienstleister. Ich habe ein Problem, Junge, du hast es studiert, also hilfen wir. Also dann kommen sie alle an, Dr. Google oder ich habe das genau. Und das
ChatGPT.
ChatGPT. Ja,
danke. Da,
Halleluja.
Werden wir konfrontiert mit dem?
Damit werden wir konfrontiert, ja. Und nicht nur von den Patienten selber, sondern die Angehörigen kommen auch gerne. Also ich habe noch das gelesen, können wir nicht noch das machen? Ja. Und das Problem ist aber, da ist ja vieles sehr Gutes dabei, nur die Leute können das häufig nicht richtig einordnen. Also irgendwas zu lesen, das muss ja auch in einem gewissen Kontext sein. Und das überblicken dann die meisten eben doch nicht. Und darum kommt man wieder als Arzt ins Spiel. Aber ich will nur sagen, da ist sicherlich ein anderes Verständnis auch seitens der Patienten, wie das noch vor ein paar Jahrzehnten war. Also.
Aber ich glaube, Bob, bei euch habe ich das Gefühl, man spürt bei euch etwas raus. Du hast mir das im Vorgespräch gesagt. Man muss demütig sein als Psychiater. Und man spürt das bei all euch, dass ihr sehr demütig seid. Warum ist das eine wichtige Eigenschaft?
Also die Selbstkritik musst du immer behalten. Ja. Also es gibt ja Fälle, da klappt alles. Also ich habe mal an einem Tag drei Patienten, die kommen, also verstrahlen zu einem und dann sage ich immer Demo, Thomas. Ja. Weil es könnte schlimmer kommen. Ja. Und das ist einfach wichtig, auch das, was du gerade sagtest, wenn die mit Dr. Google oder jetzt mit ChatGPT kommen, und das ist nicht schlecht, man muss es nur verstehen, dann kommen die auch mit Ideen. Und da muss man aber auch akzeptieren und demütig genug sein, du weißt nicht alles, ja, und das auch hinterfragen und auch immer wieder auch diese neuen Ideen mitzunehmen. Also was wir zum Beispiel erfreulicherweise haben, wir haben von der Uni Bern immer die Studierenden der Humanmedizin im vierten Studienjahr, auch bei uns auf der Privatstation. Und das gehört auch zur Demut dazu, zu sagen, ich weiß nicht alles und ich lerne von meinen Studierenden. Und allein diese Auseinandersetzung, die dient ja dann uns zur Weiterbildung, aber letztendlich hat das auch einen großen Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Also das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Es gibt auch tatsächlich Publikationen zum Thema Demut in der Psychotherapie. Patienten sollten auch manchmal demütig sein, was kann ich wirklich erreichen? Und wir müssen halt, wir sind eben, du hattest das Halbgötter in Weiß, sind wir eben nicht. Ja? Wir sind auch nur Menschen, wir haben begrenztes Wissen. Und genau das ist mir immer ein großes Anliegen, selbstkritisch zu bleiben. Ja.
Aber ich glaube, wir sind da auch in einem Fachgebiet, wo wir das Gesellschaftliche viel stärker mitbekommen wie in den anderen Fachgebieten. Also auch gerade so die Patienten, die vielleicht etwas selbstbewusster auftreten. Ich glaube, wenn jemand, ja, nehmen wir wieder das Beispiel der Blinddarm raus, da würde kein Patient sagen, also ich habe da gelesen, das muss uns so und so gemacht werden, sondern das glaubt man dem Chirurgen.
Vielleicht im Nachhinein.
Vielleicht dann schon, ja,
wenn es schiefgegangen ist.
Aber in der Psychiatrie, irgendwie, ja, die Psyche, da kann halt jeder mitreden.
Ja, man glaubt mitreden zu können.
Man glaubt mitreden zu können. Und was das Selbstbewusste anbetrifft, der Patient, ja, ich erlebe das auch bei den Studenten von heute. Wenn ich mir angucke, wie ich als Student war, wenn der Professor reinkam, oh Gott, ich habe mir kaum getraut, den Mund aufzumachen. Und jetzt sind die stehen da, stellen die Fragen und so weiter. Ich
finde das super.
Das super. Ja, ja. Also, und da sieht man wirklich auch, glaube ich, gerade in unserem Fachgebiet an diesen Wandel, der in der Gesellschaft passiert. Die Leute sind teilweise besser informiert, auch wenn das teilweise Halbwissen ist oder nicht richtig einordnenbar. Aber logisch, vor 30, 40 Jahren konnte man kein Google fragen, was macht man bei Psychose, was ist ein Neuroleptikum und so weiter.
Aber es hilft ja auch, die Entstigmatisierung zu machen.
Aber klar.
Vom Ganzen. Oder?
Aber klar.
Also, das ist denke ich, ein wichtiger Faktor. Und dort ist ja so ein bisschen die Frage, profitiert man auch vielleicht, dass Leute, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, die man kennt, dass die den Schritt wagen und sagen, hey, ich stehe dazu, dass ich Hilfe brauche, dass ich Psychiatrie war oder vielleicht auch eine ambulante Behandlung.
Ja, ich möchte noch kurz zurückkommen, was der Sebastian vorher gesagt hat. Also ich glaube, die Selbstbestimmung, die der Mensch heute hat, hat sehr viel mit Menschenwürde zu tun, mit dem psychischen Wohlbefinden. Und ich glaube, das ist wirklich gestiegen in den letzten Jahren. Und durch das, glaube ich auch, ist so ein bisschen die Entstigmatisierung gekommen. Und dann wieder auf das Thema von deiner Frage zu kommen. Ja, heute ist es so, dass man sich schneller wagt. Man wagt sich mehr, weil man mehr weiss. Das hat Thomas vorher auch schon gesagt. Wir haben ein anderes Wissen als noch früher. Und die Leute hören das so und die haben mehr Mut. Und es braucht ja viel Mut, dass man sich eingestehen kann, vor allem wenn man eine bekannte Persönlichkeit ist in der Schweiz. Braucht sehr viel Mut, dass man sich eingestehen kann. Und jetzt brauche ich Hilfe, jetzt kann ich es nicht mehr selber machen. Und nachher die Hilfe annehmen von einer Form von einem stationären Aufenthalt ist, glaube ich, nochmal für einen Menschen, glaube ich, intensiver, als wenn er teilstationär ist oder in einer Tagesklinik oder ambulant das durchzieht.
Also die Mut zu der Offenheit.
Genau.
Kann man das so sagen?
Das ist so, ja. Also man merkt ja schon, also ich denke immer an den, ja, das ist ein prägendes Erlebnis gewesen an einen Landwirt, der ist schwerst psychotisch in die Klinik in den UPD gekommen, will ich nie vergessen, und der war mitten in der Ernte. Und der war so schambesetzt und das durfte keiner in der Familie wissen. Also das war wirklich ganz schwierig und wir haben den so weit hingekriegt, dass der nach 10 Tagen nach der Psychose wieder auf dem Mähdrescher saß. Also, aber das war so schambesetzt und heutzutage, es ist nicht gerade schick, jetzt zu sagen, toll, ich habe jetzt da eine schwere Depression, aber manche Erkrankungen, ich werde ja ständig gefragt zum Thema ADHS, ja, und ich habe in einem anderen Zusammenhang wurde ich gefragt, ist das jetzt eine Modediagnose? Und habe gesagt, nee, ist keine Modediagnose, aber es beginnt auch Mode zu werden, sich Diagnosen zu geben. Und das ist jetzt sozusagen der vielleicht nicht ganz so gute Seiteneffekt auch der Aufklärung. Andererseits finde ich das trotzdem gut. Ja? Also die Leute beschäftigen sich damit. Und wenn jemand einen Diabetes hat, ja, ja, oh Gott, du Armer und so weiter, ja, und das ist alles nicht schlimm. Aber wenn jemand halt eine Schizophrenie hat, dann ist dann trotzdem immer noch dieser Makel drin. Und deswegen ist es auch für uns so wichtig, was du auch sagtest, das ist eben hier kein Wohnheim. Ja, es ist, sondern das ist eine Klinik und das muss auch den Charakter von der Klinik behalten. Wir wollen halt eben nicht, dass die Patienten hier 500 Tage verweilen. Ja. Mhm.
Sondern ja, müssen auch aktiv mitschaffen. Also es ist ja ein Schaffen dran, nehme ich an, oder?
Ja.
Es ist ja nicht ein Konsumieren.
Ja, schon gäbe jeden
auch
Tag.
Auch wenn manche das Gefühl haben, so, hier hast du mein Problem, mach mal.
Ja, also, oder dreimal täglich Mahlzeit, Sport und alles. Das gehört ja zum Programm, aber irgendwann muss man auch wieder den Absprung schaffen, sozusagen nach Hause. Und das ist für viele Menschen schwierig. Gerade am Anfang, Gottes Willen, wo bin ich denn? Ja. Und dann gewöhnt man sich nach 1-2 Wochen dran und zum Schluss, oh, jetzt traue ich mich nicht mehr. Und das ist auch wiederum die Meisterschaft. Das ist immer für uns sehr anstrengend, ja, die Patienten halt dann auch zu überzeugen, so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Und die meisten melden dann zurück, ach, es war gut, dass ich gegangen bin. Und das ist für uns eigentlich ein Erfolg.
Ja, ja. Das denke
ich.
Ja.
Aber ich glaube auch dadurch, dass eben der Mensch mitentscheiden kann in der Behandlung. Mhm. Ich glaube, das war so, ja, ein Meilenstein, den man da hat gelegt. Die Mitentscheidung ist ganz viel, wirklich ganz wichtig.
Mhm. Sebastian, vielleicht noch, ich habe es vorhin ein bisschen angetönt, es gibt auch prominente Leute, die haben, also gerade kürzlich war in der Medien, da hat jemand sehr prominent aus dem Fußball gehabt bei euch.
Ja.
Merkt ihr, dass das etwas auslöst, dass der andere vielleicht Leute, die auf euch zukommen, nur weil ihr jetzt vielleicht jemanden hatte, der in der Öffentlichkeit steht?
Also direkt gesagt wird es mir dann nicht so unter dem Motto, Mensch, ich habe ja Frau so und so im Fernsehen mit Ihnen gesehen,
ja.
Jetzt komme ich auch mal behandeln.
Ja, nee, aber,
also so
ja.
Nicht. Aber ich glaube schon, dass das zu einer Entstigmatisierung führt, dass das auch zeigt, wirklich eine psychische Erkrankung kann jeden in der Bevölkerung treffen. Also früher war ja so ein bisschen das Bild, das ist vielleicht dann doch eher ein bisschen der Schwache oder der da irgendwie vielleicht auch ein bisschen komische oder die Familie war sowieso schon immer komisch, hat jetzt natürlich auch einen komischen Sohn. Also, dass man so zeigen kann mit den Prominenten, es kann wirklich jeden treffen, ob den Sportler, den Schauspieler oder sonst wen aus Filmfunk und Fernsehen. Ich glaube, das ist auf alle Fälle hilfreich, auch für unsere Arbeit. Und deswegen, als das neulich gesendet wurde im SRF, ich fand das auch toll von der Patientin. Da muss ich sagen, großen Respekt. Und das habe ich sehr geschätzt, weil ich glaube, dahinter steckt auch, und das darf ich mal so sagen, das ist ein bisschen schwierig als Psychiater, auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber der psychiatrischen Arbeit. Ich glaube, wir sind alle sehr nah dran an den Patienten. Wir wissen alle, die Lage zurzeit ist nicht so wahnsinnig rosig. Finden Sie mal einen Therapieplatz. Alle Psychiater sind hochbelegt. Und jede Stunde ein anderes Problem, ein anderer Mensch, eine andere Geschichte. Da muss man sich auch erstmal darauf einstellen und darauf einlassen. Und es ist insgesamt eine sehr, also ich find die Arbeit wunderbar, aber sie ist auch wahnsinnig anstrengend. Und wenn das mal zum Ausdruck gebracht wird, ich war hier in der Klinik und die haben mir geholfen und das tat mir gut, wie die Patientin, die Sportlerin das gemacht hat. Ich fand das auch ein Stück weit wertschätzend, dass man mal gezeigt hat, so, hey, und die haben hier gute Arbeit gemacht. Das tut als Psychiater auch mal gut. Ja.
Da mache ich gerne nochmal einen Hinweis. Wir haben ja eine Folge gehabt mit der Sportlerin, die wir hier aufnehmen durften, die in der Privatklinik Meringo ist betreut wurde. Also ich glaube, die letzte Folge war es. Also die findet ihr auch dort, wo es den Podcast gibt, wo man reinhören kann. Jetzt vielleicht zum Schluss möchte ich noch eine Schlussrunde machen mit dir anfangen, Thomas. Wenn wir jetzt ein bisschen vorher schauen, in die Zukunft, wie wird sich die Psychiatrie verändern?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Sagen wir es mal so, jetzt kommt ja die ganze Geschichte mit der sogenannten künstlichen Intelligenz. Die kann uns vielleicht helfen, die ganzen Daten, die wir erfassen in der Forschung. Wir haben ja Zehntausende von Studien oder vielleicht Hunderttausende von Studien. Aber das Problem ist, unser Gehirn ist so komplex. Und dann noch die ganzen Umwelteinflüsse, die Familien und so weiter. Also da ist gerade die Psychiatrie, wenn man das gegenüber der Neurologie vergleicht, im Hintertreffen. Also ich erhoffe mir vor allem viel mehr individualisierte Behandlung. Also wirklich, ich sag's mal ganz plakativ, der Gentest macht bei Müller folgendes Ergebnis und deswegen nimmst du dieses Medikament gegen die Depression. Das wäre schon ein Fortschritt. Ich denke, dass wir langfristig werden wir viel weniger Betten brauchen. Es wird vieles in den ambulanten Bereich gehen. Das ist auch eine Herausforderung für uns als Klinik. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Also ich denke da, aber ich bin da sehr hoffnungsvoll. Aber nochmal, das Gehirn ist das komplexeste Organ. Und das hat mir ein Student gerade gesagt, ja, dann haben wir ja gar nicht die Rechenpower dafür, selbst mit Quantenrechnern all die Daten zu verarbeiten. Da habe ich gesagt, ja, möglicherweise, aber ich bin da noch hoffnungsvoll. Also es ist nicht einfach, ja. Und so, also es gibt viele Fortschritte, die sind aber langsam und ich hätte es gerne ein bisschen schneller, sagen wir es mal so.
Das gehört, glaube ich, auch nicht zu uns Menschen, dass wir alles so schnell machen. Ja, genau. Sebastian, wie siehst du das Zukunft der Psychiatrie?
Ja, also momentan würde ich mir wünschen, dass, um nochmal auf die Studenten zurückzukommen, die wir ja aus Bern immer wieder haben, dass sich doch mehr auch für unser Fach entscheiden würden. Es ist immer wieder so interessant, weil ich nehme jetzt mal diesen kleinen Ausschnitt, wenn die Studenten hier waren 4 Wochen, dann sagen die alle, das ist ja total spannend gewesen. Wenn man dann fragt, willst du denn Psychiater werden? Ah, nee.
Lieber HNO-Arzt.
Lieber HNO oder dann die Chirurgie, innere Hausarzt und so weiter. Wir haben da schon auch ein Imageproblem und ich glaube, daran sollten wir auch arbeiten, dass wir wirklich sagen, das ist ein sehr schönes Fach, wir sind sehr nah an den Menschen dran. Und wir können auch sehr viel bewegen. Manchmal hat man so den Eindruck, so, das ist so ein bisschen frustrierend. Man hat die Patienten, da kommen wir zum Anfang, immer wieder Drehtüreffekt. Aber so ist es ja nicht. Ich glaube, wir können sehr vielen Menschen sehr, sehr gut helfen. Und ich würde mir wünschen, wenn da auch Richtung Zukunft wieder mehr so ein Stück weit ihr Herz für die Psychiatrie entdecken. Das hat sicherlich viele Gründe auch. Sei es auch nun vielleicht das Monetäre. Aber weil mittlerweile stellen wir doch einen Nachwuchsmangel fest, aber eine Zunahme der Patienten. Und das schafft natürlich bei uns allen auch Druck. Okay. Das ist Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, wie schnell man heutzutage so Patient kommt, Anamnese und so weiter. Ich denke, vor vielen, vielen Jahren hatten wir noch mehr Zeit, auch mal wirklich tief in die Biografie einzusteigen und wirklich zu schauen. Und das finde ich ja das Spannende am Fach. Was sitzt denn da für ein Mensch vor mir? Also die Symptome habe ich natürlich ja schnell abgefragt. Weiß was ich, Depression, Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit. Aber was sitzt da für ein Mensch und was bringt da für eine Geschichte mit? Das ist doch gerade das Spannende. Und dafür, das würde ich mir wünschen, dass wir da wieder ein bisschen mehr Zeit für kriegen. Was auch bedingt, dass man vielleicht mal zusieht, dass man diese Bürokratie abbaut, weil wir sind ja permanent am Computer, permanent am Rechtfertigen, Tagelversehen, IV-Berichte, pipapo. Und das geht alles ab an der Patientenarbeit. Und da würde ich mir wünschen, dass alle so ein bisschen aufwachen und sagen, da müssen wir was fürs tun. Mhm. Auch was für das Fach, das attraktiver wieder wird.
Ursula, siehst du die Zukunft?
Also sehr ähnlich wie der Sebastian. Er hat ein paar ganz gute Wörter gesagt. Aber was ich mir wünsche, ist wirklich, dass man das Stigma abbaut. Vor allem, also jetzt, wenn ich von der Pflege rede, dass auch wieder mehr Pflegefachpersonal für Psychiatrie gibt. Und es ist ja allgemein, Pflege hat den Fachkräftemangel, von dem redet man schon lange in der Schweiz. Und sicher auch besonders für die Psychiatrie steigen sehr viele Leute aus. Und ich wünsche mir, dass man wie so das Stigma abbaut, dass sich wieder mehr für die Pflege in der Psychiatrie wirklich interessieren und dass sie diesen Weg auch machen. Und der Sebastian hat vorhin gesagt, es ist schon sehr anstrengend, aber es ist nicht nur anstrengend, es ist auch mit sehr vielen wunderbaren Erfahrungen, die man kann machen kann. Und es macht auch Spass, es ist individuell. Also jeden Tag ist mit einem Menschen, am Menschen arbeiten, ist wirklich individuell. Und es kommt immer etwas anderes raus und es ist spannend, spontan. Und also ich möchte es nicht missen. Ich bin seit 36 Jahren in der Psychiatrie tätig und ich bin mir nie reuig gewesen. Also ich sehe die Arbeit in der Psychiatrie immer noch als nicht nur einfach als Job, sondern als Berufung von mir.
Das spürt man, wenn du redest. Und da hoffen wir, dass du die eine oder andere Person noch jetzt hast können motivieren, vielleicht genau diesen Schritt zu machen. Jetzt Thomas, Sebastian und Ursula, merci vielmals für das spannende Gespräch. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und alles Gute und schön habt ihr noch Zeit genommen für uns.
Merci.
Dankeschön.
Ja, das war von Psyche Unplugged. Ihr könnt die Podcast anhören, eigentlich auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Und nächstes Mal haben wir dann auch wieder hoffentlich ein ganz spannendes Thema. Und da freue ich mich sehr drauf. Und schaltet dann wieder ein. Merci vielmals.